Ja, ich habe es ja schon angedeutet, wir haben zwei Predigtteile mit zwei verschiedenen Texten. Wir haben beim Kreuz einmal die Vertikale und einmal die Waagrechte. Die Vertikale ist also die Verbindung, die Gott zwischen dem Menschen und sich geschaffen hat. Und die Horizontale ist die Verbundenheit, die Christus uns in dieser Welt schenkt. Und ich werde predigen über einen Vers aus Johannes 17, 21. Das ist also die Vertikale. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Juliane, meine Frau, die macht häufig diesen Blumenstrauß für den Gottesdienst bei uns. Und da kam sie neulich an mit drei Sträußen, die sie gekauft hat und die sie dann zusammensteckt. Diese Sträuße, diese drei Sträuße hatten die Blumen unterschiedliche Länge und sie hat die dann so gesteckt, dass das schön aussieht. Wir haben das letzten Sonntag gesehen bei uns im Gottesdienst. Die stehen immer noch bei uns in der Wohnung und sehen auch immer noch ganz gut aus. War so. Das Problem ist, dass die ja jetzt unterschiedlich lang sind und unterschiedlich tief ins Wasser ragen. Aber die haben Durst, die trinken. Und dann passiert es, dass Blumen dann nicht mehr im Wasser sind. Andere stehen im Wasser und sind voller Kraft und andere verdorren, verblühen. Man muss nachgießen und man darf es nicht vergessen, damit alles gleichmäßig blüht. Teilbereiche deines Lebens können mit Gott verbunden sein und andere nicht. Ich mache vieles, was mir richtig erscheint. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich lese Gottes Wort. Und doch, manchmal vertrocknet ein Teilbereich in mir und ich fange an, mich über andere zu erheben, andere zu verachten, mich besser zu fühlen, weil ich ja diesen Gott habe. Das in Christus sein, oder wie es hier heißt, im Vater und in Christus sein, meint diese Verbundenheit aller Teilbereiche meines Lebens. Meint die Verbundenheit, die mein ganzes Leben durchdringt und reich macht. Die mein ganzes Leben, jeden Lebensbereich prägt. Nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Nicht nur am Morgen, sondern auch am Abend. Nicht nur mit dem, was ich denke, sondern auch mit dem, was ich sage. Nicht nur mit dem, was ich tue, sondern auch mit dem, was ich fühle. In den Worten von Paulus hört sich das so an, dass Gott unseren Sinn erneuert. Wie der Vater, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Wir sollen in Christus sein und im Vater sein. Das ist eine Eigenart des Johannesevangeliums, eine Vorstellung, dass dieses in Christus sein, diese Verbundenheit im Vater sein, etwas ist, was nicht nur eine Qualität hat für unser Leben, sondern auch eine Qualität hat für unser Leben in der Welt, für unser Zeugnis sein. Deswegen heißt es, damit die Welt glaube. Im Johannesevangelium gibt es verschiedene Stufen des Glaubens. Die erste Stufe heißt, ich möchte Jesus sehen. Immer wieder begegnet uns dieses Thema im Evangelium, bei den ersten Jüngern, bei der samaritischen Frau am Brunnen. Es begegnet uns an Palmsonntag bei den Griechen, die zum Fest kommen. Menschen wollen Jesus sehen, weil sie eine Sehnsucht haben. Eine Sehnsucht nach wahrem Leben. Eine Abkehr vom falschen Leben. Ich will Jesus sehen. Und dieses Sehen ist nicht alles. Ich kann mir viel angucken. Sondern es gilt auch, wie es hier heißt, dass die Welt glaube oder dass die Welt erkennt. Es geht um ein inneres, verbindendes, sich verbindlich machendes Erkennen. Das hebräische Wort Yada beschreibt die innigste Verbundenheit, die wir Menschen kennen. Es beschreibt auch den Geschlechtsverkehr. Abraham erkannte Sarah. Menschen erkennen einander. Und genau darum geht es hier, dass wir Christus erkennen. Nicht nur ihn sehen, nicht nur denken, ja, ein guter Mensch, sondern diese Verbundenheit leben und gestalten. Nicht nur in Teilbereichen, sondern mit unserem ganzen Leben. Und daran wird die Welt erkennen, dass der Vater Christus gesandt hat. Wir erleben sehr viele Täuschungen in dieser Welt. Wir erleben sehr viele Ziele, die uns gepredigt werden in dieser Welt und die nicht nur selbstzerstörend sind, wie wir ja den Klimawandel gestalten und anfeuern, sondern die auch das Zwischenmenschliche zerstören. Viele Menschen leben nur noch mit sich selber und ihren Projektionen. Das schrecklichste Bild, was mir in den Straßen begegnet, ist eine Mutter oder ein Vater, die ihr Kind im Kinderwagen führt und sich am Handy orientiert. Sie ist mit einem Menschen unterwegs, mit dem es Verbundenheit leben sollte. Und sie ist mit dem Internet verbunden. Wer ist das? Christus setzt unserem Leben Werte. Und dieser Wert heißt Leben, ewiges Leben. Eine Qualität von Leben, die unser zeitliches Hiersein übersteigt. Und ich finde es wichtig, dass wir als Gemeinden diese Werte leben, als Einzelne und auch als Gemeinschaft, untereinander und miteinander. dass wir erkennbar sind, nicht nur in dem, was wir tun oder sagen, sondern dass wir erkennbar sind in dem, was wir leben. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube. Was gilt es zu glauben? Dass dieser Christus mit dem Vater eins ist. Dass sie diese Verbundenheit leben. Gott, so heißt es, wird Mensch, oder im Johannesevangelium, Gott wird Fleisch. Und diese Fleischwerdung Christi eröffnet uns die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander. Die Blumen meiner Frau. Es gilt also immer wieder nachzugießen, immer wieder diese Verbundenheit zu suchen, uns an Christus zu orientieren, durch die Heilige Schrift uns zu orientieren an Christus. Diese Verbundenheit zu gestalten und zu erneuern, Altes abzulegen, siehe, es ist Neues geworden. Es ist Zeit, den falschen Weg zu verlassen und den neuen Weg zu gehen. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Amen. Vater, wir suchen die Einheit. Das singen wir jetzt gemeinsam.
In der Gemeinschaft, in der wir vorher unseren Dienst gelebt haben, meine Frau und ich, kam nach dem Bibelgespräch ein junges Ehepaar auf mich zu. Die waren zum ersten Mal da und äußerten, sie würden sich uns gerne anschließen. Wir kamen dann ins Gespräch und es kam heraus, als Grund dafür nannten sie, wo Jesus im Mittelpunkt ist, da sind wir zu Hause. Das hat mich bewegt, es ist sogar eine Freundschaft draus geworden, und es bewegt mich bis heute. Das Zusammenleben von Menschen, auch von Menschen, die Jesus gehören, gestaltet sich so leicht ja nun leider gar nicht immer. Das hat gute und schlechte Gründe. Ein guter Grund ist, dass Menschen überhaupt danach fragen, was denn eigentlich zu Jesus passt und was nicht. Und darüber kann man sich auch mal richtig streiten. Ein schlechter Grund ist, dass es nun leider auch schon genügend Entwicklungen gegeben hat, die Jesus aus dem Zentrum einer Gemeinde oder von Familien und Einzelpersonen verdrängt haben oder ihm gar keinen Raum ermöglicht haben, die nicht damit zu tun hatten, dass man wirklich Jesus außer Acht lässt. Denn zu oft haben Menschen, die Jesus gehören, leider schon mit anderen Christen über Angelegenheiten gestritten, die vor allem damit zu tun hatten, dass es nicht meine Art ist, wie das gelebt und ausgedrückt wird. Wenn alle anderen die Dinge so machen müssen wie ich, wenn alle anderen die Dinge so sehen müssen wie ich, dann wird es unnötig und aus schlechten Gründen schwierig. Es ist ja in Gemeinden wie in Familien oder auch in Ehen. Im Kontakt miteinander begegnet uns ein völlig anderer Mensch mit anderen Persönlichkeitseigenschaften und einer anderen Art zu denken, zu fühlen, zu reden und zu handeln und was auch immer sonst noch. Dann ist es nicht nur schädlich für mich selbst und andere und auch nicht nur schädlich für die Gemeinschaft unter Glaubenden, wenn ich meine persönliche Art zum Maßstab mache, wie Jesus mit uns umgehen kann. Es ist uns Menschen aber zutiefst zu eigen, davon auszugehen, dass ich derjenige bin, der richtig funktioniert und die anderen falsch. Wo ich mir dessen nicht bewusst bin, gerät aus meiner Sicht Jesus aus dem Mittelpunkt. denn ich befinde mich ja dort. Und zwei gibt es im Mittelpunkt nicht. Jesus ist dort im Mittelpunkt, wo wir uns von ihm begeistern lassen, unser Hauptaugenmerk auf ihn gerichtet ist und auf das, was Gott uns mit ihm geschenkt hat. Davon geht der Missionar Paulus aus, zum Beispiel, auch an anderen Stellen, aber zum Beispiel im Epheserbrief. Kapitel 1 bis 3 verhandelt er, was Gott uns geschenkt und was er aus uns gemacht hat. Und in Kapitel 4 beginnt er damit, darüber zu schreiben, was denn das jetzt für unsere Lebensgestaltung zu bedeuten hat. Und wir lesen mal die ersten 6 Verse aus Kapitel 4. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Das könnte man auch übersetzen, so geschieht das nämlich, indem ihr ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Paulus ermahnt. Manche zucken zusammen immer bei diesem Wort. Dabei ist es ein total positives Wort. Ja, es kann auch deutlich machen, dass da etwas schief liegt, aber es geht darum, lebt, was ihr seid. Paulus erinnert daran, was Gott aus uns gemacht hat und wie das Leben jetzt entsprechend aussieht. Lebt, was ihr seid. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht durch Jesus Christus. Und dieser neuen Existenz entspricht nun ein neuer Umgang mit Gott, mit uns selbst und mit anderen Menschen. Wir haben davon ja schon gehört. Denn Gott möchte sein Wesen durch uns in dieser Welt zum Ausdruck bringen. Er möchte zeigen, wie er ist. Und das geschieht unter Christen schon mal mit einem dreifachen Mut, sagt Paulus. Erstens Demut. Das ist der Mut, den anderen wichtiger zu nehmen als mich selbst. Und ihm deshalb zu dienen, mich zu seinen Gunsten einzusetzen. Das ist als zweites die Sanftmut. Das ist der Mut, meinen Willen nicht mit körperlicher, auch nicht mit psychischer Gewalt, mit aggressiver Kommunikation durchzusetzen, sondern dem, was anderen wichtig ist, Raum zu geben. Wo ich tatsächlich richtig liege, gilt es, den anderen zu gewinnen und nicht zu überfahren. Und das dritte ist Langmut, Geduld, also der lange Atem. Die Bereitschaft, anderen Raum zu geben, dass sie Dinge in ihrer Geschwindigkeit machen und erkennen und nicht zu fordern, dass sie nach meinen Vorstellungen funktionieren müssten. Der Berufung zum Leben in der Gemeinschaft mit Gott entspricht, so schreibt das Paulus, dass wir andere, gerade auch uns als Glaubensgeschwistern, in Liebe tragen. In Liebe, also im für den anderen sein. Dass wir nicht die Enttäuschung darüber pflegen, dass die anderen leider nicht so sind wie ich. Und noch nicht mal, wie ich sie gern hätte. Man ist aber auch schlimm im Leben. Ein weiser und inzwischen alter Mann sagte mir einmal nach einem schwäbischen Sprichwort: Matthias, tu nicht so, als müssten alle sein wie du. Denn du weißt es, und die anderen wissen es auch, einer von deiner Sorte genügt. Wir lachen. Und doch leben wir oft so, als sei einer nicht genug. Was wir auch in Familien erleben, gilt ja auch für Gottes Familie. Wir haben uns die anderen nicht ausgesucht. Manchmal ist das sogar, na, vielleicht sogar oft, bei Ehepartnern so. Von da würde man ja sagen, hoffentlich habt ihr euch das gründlich überlegt, aber oft genug stellt sich raus, so richtig gewusst, worauf man sich einlässt, hat man bei der Eheschließung vielleicht auch noch nicht. Leben mit Gott bedeutet nun, dass wir daran Freude finden, dass Gott uns einen anderen oder eben viele andere Menschen geschenkt hat, mit denen wir leben dürfen. Es gilt, nicht mehr die Wunschträume zu lieben, sondern die wirklichen Menschen. Andere gibt es ja auch nicht. Die anderen Menschen sind eine Gelegenheit, die eigene Denk- und Funktionsweise verändern zu lassen und in die Liebe Gottes hineinzufinden. Ohne Menschen würde es dir nicht gelingen. Und wären alle so, wie du willst, würde es dir auch nicht gelingen. Es ist also ein großartiges Programm, das Gott da mit uns macht, nur dass es uns mitunter nicht schmeckt. Es geht darum zu entdecken, wie großartig Gott ist, dass er uns so liebt und mit uns zurechtkommt. Die Einheit unter Christen stellen wir ja nicht her. Sie ist uns ja gegeben. Nirgendwo werden wir aufgefordert, dafür zu sorgen, dass wir im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus eins sind. Nein, Jesus hat uns zu sich gerufen. Deshalb gehören wir zusammen. Das machen wir nicht und das ändern wir nicht. Wir haben uns nur durch Christus, sagt Dietrich Bonhoeffer, aber durch ihn haben wir uns ganz und gar. Und hier, wie auch an allen anderen Stellen, wo davon die Rede ist, geht es darum, dass wir in diese durch Gott bestehende Einheit hineinfinden und sie in unserem Leben zum Ausdruck kommen lassen. Es ist ein Körper, schreibt Paulus. Jesus ist ein Körper, nämlich seine Gemeinde. Wir alle sind daran ein Glied. Wir haben alle einen Geist, den Gott uns geschenkt hat. Wir sind zu einer Hoffnung berufen. Gott will alle, die ihm glauben, wird mit in seine Ewigkeit hineinnehmen. Das kann man sich jetzt schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir werden alle noch die Ewigkeiten miteinander verbringen. Dafür ist dieses Leben die Vorbereitung. Wir glauben an einen Herrn, Jesus Christus. Und das Zeichen dafür, dass wir nicht uns selbst und auch nicht einander gehören, sondern allein ihm, ist die Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wo wir uns Gottes Liebe gefallen lassen und sie für die anderen gelten lassen, wird es greifbar und wahrnehmbar, dass der Vater im Himmel derjenige ist, der überall entsteht, der sich durch alle erfahrbar macht und mitteilt und der in allen wohnt und der Mittelpunkt ist. Lebt, was ihr seid. Wo unser Blick auf den großartigen Gott gerichtet ist, der uns gerettet hat und an jedem Tag für uns da ist, findet unser Leben, auch das Gemeinsame, immer wieder ins rechte Gleichgewicht. Das ist nie einfach oder selbstverständlich. Vermutlich hätte Paulus sich diese Zeilen sonst gespart. Schreiben war damals mühsamer als heute. Aber er weiß, dass es nötig ist, uns zu sagen, mach dich nicht selbst zum Maßstab, sondern den lebendigen Gott, der uns liebt und seinen Sohn für uns hingegeben hat. Und mir wird dabei immer wieder zu einem Bild, wie es in einem Orchester zugeht. Ich bin ja selber leider kein Musiker, man könnte sagen, was will er denn nun damit? Aber je länger ich Gott kenne, desto mehr staune ich darüber, wie großartig das sein kann, wie Menschen Musik machen. Da hatte ich, bevor ich Jesus kannte, überhaupt kein Faible für. Wenn alle am richtigen Platz sind und zur richtigen Zeit mit einstimmen und ihren Teil beitragen, dann klingt das herrlich. Es wurde mal ein Dirigent gefragt, ob es denn, also oder welches Instrument denn so am schwierigsten zu besetzen sei, wofür er denn am wenigsten Leute findet. Weiß nicht, was ihr so denkt? Er antwortete, die zweite Geige. Die zweite. Die erste, sagt er, dafür finde ich immer welche. Aber die zweite Geige wollen wenige spielen. Die erste Geige gibt ja den Ton an, das wollen wir alle. Aber die zweite spielt die Melodie, was ist denn nun wichtiger? Beide gleich Und entscheidend ist ja, dass alle auf den Dirigenten achten. Wo es um Gott geht, haben wir es alle am besten.